was für ein Tag. Was für ein Tag, wo wir dürfen die Konfirmation feiern, wo wir den Glauben von der Elin, von der Carolina und von der Sarah dürfen feiern. Eben, alle drei haben schon ein paar Wörter zu ihrem eigenen Glauben verloren und, oder gesagt, besser gesagt, und haben auch im Lobpreis in ihren Glauben zu Gott bestätigt. Und das ist etwas, was mich mega, mega freut. Genau. Ich habe in den letzten zwei Jahren mit Ihnen unterwegs sein und grundlegende Themen anschauen, grundlegende biblische Themen anschauen und auch in den anderen Programmen heißen wir, mit Ihnen dürfen unterwegs sein, Sie dürfen erleben und in weitere Themen dürfen eintauchen. Genau, und das war eine gute Zeit gewesen. Genau, und um das geht es eigentlich heute, um den Glauben. Den Glauben, dass wir, ja, darum sind wir da, oder? Der Glaube, dass wir Schöpfung von Gott sind, wo abgefallen ist, durch die Sünde und durch das Zielverfehlen getrennt worden ist von Gott. Und der Glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er am Kreuz gestorben ist, um unsere Verfehlungen auf sich zu nehmen und die Kluft zwischen uns und dem Vater im Himmel wieder zu überbrücken. Ja, der Glaube, dass er aber nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist nach 3 Tagen und uns auch teilhaben lässt an dieser Auferstehung und an der Gemeinschaft mit ihm und dem ewigen Leben. Das ist der Grund, warum wir heute hier stehen. Und das ist der Kern vom Ganzen. Und wenn Sie, die drei, nur den Kern aus der BO-Zeit mitgenommen haben, dann bin ich happy. Dann bin ich happy. Aber ich weiß, ihr habt nicht nur das mitgenommen, sondern auch noch viel, viel mehr. Weil ihr habt ja das heutige Thema ausgesucht. Das heutige Thema ist die Waffenrüstung von Gott, die Waffenrüstung vom Glauben. Wir haben vorher einen Bibeltext vorgelesen, also Sarah, ganz am Anfang vom Gottesdienst, das hat der Predigttext so gesehen. Und sie selber setzen sich damit auseinander, wie sie ja, an ihrem Glauben können festheben können. Wie sie gegen Anfechtungen können ankommen können. Sie werden ausgerüstet sein. Und das ist ein Thema, das uns eigentlich alle beschäftigt. Sogar dann, wenn wir mit dem Glauben an Christus nicht mega viel am Hut haben, ist doch das Umgehen mit Herausforderungen, mit Zweifeln ein Allerweltthema, ein Thema, das wir alle kennen. Und vielleicht ist gerade das, wie kann ich einen Kampf bestehen, aus Sicht der Bibel, etwas Spannendes. Und wirft einen neuen Blick auf Gott und auf das, was er uns alles sagt. Der Paulus schreibt im Epheser 6, 10 bis 18 unterschiedliche, wichtige Sachen, wo wir uns damit rüsten können. Aber bevor wir in die einzelnen Rüstungsteile ein bisschen hineinschauen und darauf eingehen und den Grund schauen, was das denn für eine Rüstung so auf sich hat, wollen wir schauen, warum brauchen wir denn überhaupt so eine Rüstung? Warum und für welchen Kampf brauchen wir denn die Rüstung? Und in der Verse 11 bis 12 schreibt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Jeder von uns kann sich das eine oder andere zu den erwähnten Mächten der Bosheit vorstellen. Für die einen ist es vielleicht Ungerechtigkeit in der Welt, dass es so wenig gibt, die so viel haben und so viel, die hart arbeiten und Krankheit leiden und an Hunger leiden. Oder was ist mit der ganzen Korruption? Was ist mit all dem Krieg? Allem Hass und all dieser Verwirrung? Und andere haben vielleicht bei dem sofort an die Dämonen gedacht, zur Zeit von Jesus. Und ich würde jetzt sagen, beide haben nicht Unrecht. Ich würde nämlich sagen, die erste Sache sind Manifestationen von der zweiten, von diesen Dämonen. Und die sind heutzutage noch real. Sie verstecken sich vielleicht hinter anderen Namen. Aber das Ziel, das sie haben, sind noch immer genau die gleichen. Und schauen wir uns doch mal den Ursprung an. Und keine Angst, es dreht sich jetzt nicht die ganze Zeit ums Böse, es kommt dann auch noch etwas Gutes. Aber es ist wichtig, dass man es kennt. Schauen wir uns den Ursprung an. Der Widersacher, der Korrumpierer, der Falsche, der Lügner, die Schlange, der Lucifer. Einst ein Musiker, ein Gesalbter, ein Schützender, ein schöner, ein weiser und ein glanzvoller. Aber er ist gefallen. Und von Anbeginn der Zeit geht er gegen die Menschen vor. Und einige von uns kennen die Geschichte wahrscheinlich. Er hat die Eva verführt, indem er sie am Wort von Gott hat zweifeln lassen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr nicht von diesem Baum, von keinem Baum im Garten essen dürft, heißt es im 1. Mose 3,1. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Aber er hat genau gewusst, dass die Aussage nicht korrekt war. Aber die Aufmerksamkeit war voll und ganz auf dieser Frucht. Und Eva hat geantwortet, ja, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Und da kommt die Falle. Schön vorbereitet mit dem zweifelnden Satz, sollte Gott gesagt haben. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Schnapp. Und die Falle ist zu. Der Satan erweckt in der Eva den Wunsch, so zu sein wie Gott. Es scheint ja auch nichts Böses dran zu sein, sondern eigentlich nur Positives. Man kann ja nur gewinnen. Und die Worte von Gott sind schon völlig vergessen gegangen. Und laut der Schlange sind sie ja nicht einmal wahr gewesen. Ich könnte ja etwas verpassen, hat sich vielleicht die Eva gedacht. Aber wir wissen, der Adam hat dann auch noch davor gegessen und die Geschichte ist dann so weitergegangen. Aber so hat der Satan den Menschen zum Fallen gebracht, wie er sich selber nämlich gefällt hat. Weil im Hesekiel 28, 17 heißt es, dass er da redet, der Prophet Hesekiel an den König von Tyrus, aber hinten dran, so wenn man zwischen den Zielen liest, oder die hintere Bedeutung ist eigentlich, wie Gott zum Teufel redet. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Sein Glanz, seine Herrlichkeit, ist ihm so wichtig geworden. Ist ihm zu wichtig geworden. Und er hat so seinen Platz auf dem Berg von Gott verloren. Stell deinen eigenen Willen über den Willen von Gott. Das könnte man vielleicht heute auch sagen, um es uns ein bisschen näher bringen. Aber kennen wir das nicht alle? Und so hat er sich zum Fallen gebracht und hat die Saat von der Sünde im Kopf der Eva eingepflanzt. Und jetzt können wir uns eigentlich einfach ausmalen, warum das der Teufel uns hasst und gegen uns möchte vorgehen, gegen die Menschen. Wir sind ein Schöpfungsbild, wir sind Schöpfung, wir sind im Ebenbild von Gott gemacht worden. Und nach ihm seiner eigenen Aussage sehr gut. Geliebt und erhoben über die restliche Schöpfung, sogar die Engel. Und vielleicht gefällt ihm das nicht so. Er, der um der Liebe zu seinem eigenen Glanz willen, sein Anrecht auf seine Stellung verloren hat. Aber das Wichtigste für uns ist zu wissen, dass er gegen uns vorgeht und versucht, uns von Gott wegzubringen. Wir haben hier ein weiteres Beispiel, nämlich Jesus, der in der Wüste war, 40 Tage, und gefastet hat und versucht worden ist vom Satan. Die Geschichte finden wir in Matthäus 4, Vers 1 bis 11, falls ihr sie mal nachlesen wollt. Und wieder finden wir hier eine ähnliche Masche. Er fängt damit an, Jesus zu versuchen, dass er seine Kräfte missbraucht, um sein eigenes Wohl in den Vordergrund zu stellen. In diesem Fall das Essen. Irgendwie eine Ähnlichkeit mit der ersten Geschichte, oder? Das Essen. Anschließend versucht er, das Wort von Gott zu verdrehen und für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Seht ihr auch hier vielleicht eine Ähnlichkeit? Und Jesus schlussendlich dazu zu bringen, die Herrschaft vom Teufel zu anerkennen und ihn als Gott anzubeten. Und auch hier finden wir wieder eine Ähnlichkeit mit der ersten Geschichte. Nämlich, dass Gott wolle gleich sein. Das hat er nämlich schon der Eva versprochen. Und auch hier sehen wir, dass es eigentlich sein eigenes Motiv ist. Im Endeffekt ist alles, was nicht für Gott ist, gegen Gott. Ob wir jetzt den Teufel als Gott angesehen oder uns selber. Beides führt weg von Gott. Aber wir wissen, Jesus hat widerstanden. Und dazu noch mehr, ein bisschen später. Jetzt ist die Strategie vom Bösen und der Ursprung ein bisschen klarer. Und es gibt noch ganz viele andere Geschichten und es gibt auch noch ein andere Methoden, wie wir gegen das Böse vorgehen können. Aber all das im Detail anzuschauen, würde den Rahmen definitiv sprengen und dann würden wir uns sehr viel mit unangenehmen Sachen auseinandersetzen. Vielleicht mal eine Predigt drehen, wer weiß. Aber jetzt möchte ich auf die Verteidigung kommen. Das, was euch nämlich auch interessiert hat. Und auf unsere Angriffsmöglichkeiten eingehen. Weil wir haben tatsächlich auch Angriffsmöglichkeiten. Und ich möchte euch ein bisschen einen Einblick geben in die einzelnen Rüstungsteile, auch im Kontext, was sie damals bedeutet haben und auch als Gedankenstoss, Anstoß, denen eine geistliche Bedeutung aufzeigen. Und wir fangen an mit dem Gürtel. Der Gürtel von der Wahrheit. Kannst du das nächste Bild machen? Ja, genau. Gürtel von der Wahrheit. Wir haben da auch noch eine super Dekoration, die sie mehr gemacht hat, wo wir das auch anschauen können. Genau, was hat das damals bedeutet? Ein römischer Ländergurt, ein Kriegsgürtel, ist absolut essentiell gewesen, damit man das Ober- und Untergewand überhaupt zusammenheben konnte. Du hast gar nicht kämpfen, wenn du den Gürtel nicht angehabt hast, weil sonst sind die Hosen noch unten gewesen. Und darum ein sehr, sehr, sehr wichtiges Kleidungsstück. Und vielleicht auch, und das Interessante ist noch gewesen, es ist bekannt gewesen als die Ehre vom Soldat. Also wenn du die Soldatenkollegen entehren und zwar so richtig, hast du ihm den Gürtel geklaut. Weil dann ist ihm die Hose nahe. Genau. Und vielleicht ist das auch ein Anspiel auf die Ehre, die eigentlich Jesus gebührt. Und wo wir jetzt einen Anteil davon haben. Noch etwas zur Bedeutung, oder? Er wird Gürtel von der Wahrheit genannt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind seine Worte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wie auch wir ohne Jesus keine Beziehung zum Vater haben können, so brauchen wir ihn als Zentralstück, um unsere Rüstung zusammenzuheben. Wir dürfen uns mit Jesus gürten. Was für eine Ehre. Jesus ist unsere Ehre. Weil wir haben das Leben nicht verdient, aber er hat es uns trotzdem gegeben. Halleluja. Und jetzt ein bisschen To-Do's. Ja, wie können wir jetzt den Gürtel irgendwie auch anlegen? Jesus suchen und ihn kennenlernen. Durch die Bibel zum Beispiel. Die Lüge vom Find erkennen zu lernen und sich für die Wahrheit zu entscheiden in dem Moment. Was auch hilft, ist, die immer wieder auszusprechen. Die eigene Identität kennen und den eigenen Wert in Jesus zu kennen. Auch die eigenen Motivationen zu überprüfen und aufrichtig leben. Den Blick immer auf Gott und unseren Sein Willen richten, weil Jesus ist das Wort. Kommen wir zum nächsten Rüstungsstück, der Brustpanzer. Das war ein relativ schweres Teil, so um die 14, 15 Kilo schwer, hat schwerer Brust gesehen und hat Herz und Oberkörper und die wichtigen Organe geschützt. Und ich finde es interessant, oder? Weil es ist ein schwerwiegender Schutz. Und zwar wortwörtlich. Und es ist auch eine schwerwiegende Gerechtigkeit. Es ist nämlich nicht die Gerechtigkeit, die wir uns selber verdient haben, aber die Jesus ganz teuer erkauft hat am Kreuz. Durch sein Blut. Wir haben die Gerechtigkeit, die Jesus uns gibt durch das als Schutz. Der Teufel probiert uns anzuklagen, das lesen wir auch in anderen Geschichten in der Bibel. Aber durch die Tat von Jesus sind wir geschützt. Und jetzt können wir das Geschenk von Gott immer wieder neu annehmen und verstehen lernen, dass wir in Jesus gerecht gesprochen sind. Und so unser Herz schützen. Das können wir auch machen durch die Beziehung mit Jesus leben. Stiefel von der Bereitschaft. Oder? Ganz ein wichtiges Rüstungsteil für die römischen Soldaten. Sie haben viel müssen laufen. Sie haben sogar extra Sold gekriegt, damit sie ihre Stiefel haben können reparieren. Also wirklich, wirklich wichtig. Man muss einen guten und festen Tritt haben. Und so ist auch einer, der die Nachricht vom Frieden erlebt und die Bereitschaft hat, die zu verbreiten. Und da ist auch wichtig, dass man die eigenen Kämpfe gut im Blick hat. Und wie können wir jetzt schauen, dass wir die Stiefel immer wieder anlegen? Das Vertrauen aufbauen in Jesus, dass wir überhaupt parat sein können. Menschenfurcht ablegen und die eigene Identität kennen. Das gibt uns einen festen Fuß. Bequemlichkeit auch mal ablegen, weil die Soldaten, die sind marschiert. Und mutig sein, Jesus zu verkünden, egal wo. Kommen wir mal zum Schild vom Glauben. Er ist auch Turmschild genannt worden, weil man den ganzen Körper hinter dran können schützen, wenn es sein musste. Er war schwer, er war stark und hat einen kompletten Schutz vor den Pfeilen geboten. By the way, das Bild ist nicht korrekt. Das ist kein römischer Turmschild. Aber ihr solltet es trotzdem verstehen. Genau. Das Spannende ist, oder? Jetzt haben wir nicht ein Kleidungsstück, sondern jetzt haben wir etwas, das wir aktiv heben müssen. Und so verhält sich auch mit unserem Glauben. Das ist etwas Aktives, das ist nicht etwas Passives. Und der Glaube in Jesus und in die Sachen, die wir vorher schon gesagt haben, schützt vor diesen eingeflüsterten Zweifeln, vor Depressionen, aktiv. Der Glaube stärken ist notwendig, weil das ist unsere Verteidigung. Und wir können das Schild bewusst ergreifen, indem wir wachsen und wandeln im Glauben, indem wir die Bibel lesen und sie kennenlernen. Das Vertrauen in Gott stärken und in seine Worte. Und auch auf die eigenen Worte achten, weil die haben Macht. Und vielleicht hilft es da gerade auch, gewisse Stellen in der Bibel bewusst auszusprechen. Und Jesus sagt im Markus-Evangelium 9, Vers 23, alles ist möglich dem, der glaubt. Jetzt kommen wir zum wahrscheinlich fast mein Lieblingskleidungsstück, nämlich der Helm. Der Helm vom Heil. Der schützt gegen Angriff auf den Kopf. Spannender ist, in der damaligen Zeit hat der Helm den eigenen Status erklärt. Der Helm zeigt durch den Helmschmuck, welchen Status der Soldat irgendwie hatte. Und ihr erinnert euch sicher, habt sicher schon mal das Bild gesehen von so einem Centurio mit so einem richtigen Federschmuck, wo aussieht, das hat er einen Besen auf dem Kopf. So hat man erkannt, dass es ein Centurio ist, unter anderem. Und der Helm zeigt unseren Status an, nämlich das Heil. Unser Status durch Jesus ist, dass wir Errettete sind, dass wir Geheiligte sind. Das ist unsere neue Identität und das ist auch unsere Sicherheit. Gerade eben dann, wenn Zweifel kommen oder wenn irgendwelche Lügen werden eingeflüstert. Und für mich zeigt sich hier noch einmal neu, wie auch schon beim Gürtel ganz speziell, dass der Paulus gewusst hat, wie die Römer damals ihre Rüstungen hatten, wie das funktioniert hat und dass es von Gott eingegeben hat, dass es so wunderbar miteinander passt. Die Bedeutung von damals, in dieser Zeit, aber auch eine geistliche Bedeutung. Und wir können jetzt unser Heil uns immer wieder in Erinnerung behalten. Die Lügen aktiv abweisen und nicht wollen glauben. Nämlich die Worte über uns kennen, nämlich das, was Gott über uns denkt und unsere eigene Identität. Und noch das letzte Rüstungsteil. Das ist eigentlich nicht ein Rüstungsteil, sondern es ist eine Waffe. Das Schwert vom Geist, das Wort Gottes. Und das ist unsere Angriffswaffe. Es war ein sehr scharfes, zweischneidiges Schwert. Eher ein kurzes, das man im dichten Kampfgewühl gut einsetzen konnte, ohne dass man irgendwie aus der Deckung geht. Es war hart, sehr schnitthaltig und absolut überlegen in dieser Zeit. Es war mit Abstand das beste Schwert, das man haben konnte. Es hat verheerenden Schaden angerichtet. Und mit dem Wort von Gott verhält es sich ähnlich. Es ist klar, es ist scharf. Vor allem das Wort von Jesus, das er gesagt hat. Es ist effektiv und richtet einen grossen Schaden an den Lügen und Verdrehungen vom Widersacher. Wir können es als Angriff brauchen gegen den Feind, indem wir sein Wort aussprechen. Und wir können es auch zur Verteidigung brauchen, indem wir bei uns Falsches aufdecken. Und somit haben wir Gott als Fundament. Und auch heute wird doch noch das römische Heer gelobt für ihre Qualität und für die Effektivität. In der Strategie, aber auch in der Innovativität. Und persönlich finde ich sehr interessant, dass die Rüstung vom Christ so stark auf der römischen Rüstung basiert sie scheint. Ich finde es wahnsinnig kreativ, wie Gott hier Geschichte mit der irdischen Bedeutung und der geistlichen kombiniert. Um für mich, ich hoffe auch für euch, ein recht verständliches Bild zu generieren. Jetzt ist aber noch wichtig, jetzt haben wir irgendwie herausgefunden, was wir anlegen können, wie wir uns irgendwie ein bisschen schützen können. Aber was ist denn der Kampfstil? Einerseits der von den Römern, aber auch der von Jesus. Die Römer haben immer im Team gekämpft. Es ist selten einer allein auf irgendeine Kamikaze-Tour gegangen. Sie sind immer zusammen unterwegs gewesen, im Team. Und ihre Angriffe sind oft kurz gewesen, aber mit tödlicher Effizienz. Und das können wir aber Jesus sehen. Wir lesen es in den Evangelien, wo Jesus dort, frisch nachdem er selber getauft worden ist und erfüllt ist mit dem Geist, ist er nicht allein in der Wüste gewesen. Nein, nämlich der Geist Gottes ist mit ihm gesehen. Er hat 40 Tage lang dort gefastet und der Satan hat ihn versucht, dreimal sogar. Und dann hat er gesagt, hilf dir selber, gib deine Krone ab, nutz deine eigene Stellung aus und versuch den Herr. Und in Klammern, am besten stirb gerade noch dabei. Aber wie ist Jesus damit umgegangen? Er hat die volle Rüstung angehabt. Er hat nicht zweifelt. Er hat das Schild hochgehabt. Er hat gewusst, wer er ist. Und wer sein Vater im Himmel ist. Er hat den Gürtel, den Helm und den Brustpanzer angehabt. Er hat Bereitschaft gehabt, den Willen von Gott zu tun. Und hat sich in dem Innen nicht verändern lassen. Er ist standhaft geblieben, festen Tritt gehabt. Er hat die Stiefel angehabt. Und er hat zurückgeschlagen. Er hat das Schwert auch dabei gehabt. Kurz, knapp, scharf und tödlich. Er hat Gottes Wort gebraucht, um den Versuchungen vom Teufel zu widerstehen und ihn in die Flucht zu schlagen. Das ist unser Vorbild in dem Innen. Und zusammenfassend könnte man sagen, kenn Gott, seine Liebe für dich, kenn deine Identität als errettetes und geliebtes Kind von Gott. Weil dann hast du die Rüstung an. Und mit diesem Wissen und diesem Glauben könnt ihr euch verteidigen und auch dahinter Schutz suchen, wie hinter einem Schild. Wir können das Wort von Gott brauchen, um gegen unseren Feind vorzugehen. Es ist scharf und das Böse hält am Schwert nicht stand. Amen. Und natürlich klingt das in der Theorie immer super mega einfach und in der Praxis ist es dann wieder mega mega schwierig und das zählt auch für mich. Aber nichtsdestotrotz ist es ein mega Zuspruch und etwas, was wir auf unser eigenes Leben, ja, in unserem eigenen Leben implementieren. Und ich habe das selber auch schon sehr fest erlebt, dass denen, wo ich gemerkt habe, hey, weißt du, jetzt habe ich eigentlich nur, jetzt habe ich nur schlechte Gedanken. Jetzt habe ich nur Zeugs, die mich irgendwie versucht. Jetzt komme ich irgendwie nicht aus dem raus, es ist wie ein Deckel auf dem Kopf. Habe ich bewusst die Rüstungsteile mit dieser Bedeutung mir vorgesagt und dass ich die anlege. Und nachher ist Frieden gewesen. Darum Ermutigung für euch, wenn ihr mal in einer sticky Situation sind,